Der erste Tag ist vorüber. Sie haben jetzt noch 9 Tage, um zu arbeiten. 9 Tage, um ernsthaft und intensiv zu arbeiten. Jeder, der an solch einem Vipassana Seminar teilnimmt, muss intensiv, ernsthaft, fleißig und hart arbeiten. Es ist wirklich harte Arbeit, die Sie hier leisten müssen. Von morgens 4, halb 5 bis abends 9, halb 10 müssen Sie ernsthaft und hart an sich arbeiten. Denn nur dann werden Sie den Erfolg haben, den Sie von dieser Art der Meditation erwarten können. Jeden Abend, nach all dieser harten und kontinuierlichen Arbeit, werden Sie einen Dhamma-Vortrag hören. Diese Vorträge sind nicht zu Ihrer intellektuellen Unterhaltung bestimmt. Sie werden gehalten, um Ihnen die Meditationstechnik klar verständlich zu machen. Wenn Sie schon so hart arbeiten, dann sollten Sie auch auf die richtige Weise arbeiten, sodass sich der größtmögliche Erfolg einstellt. Und um richtig zu arbeiten, müssen Sie die Technik, die Methode richtig verstehen. Es gibt viele verschiedene Meditationstechniken und jede von ihnen hat ihren eigenen Charakter, ihre Eigentümlichkeiten. Und um diese genau zu verstehen, sind diese allabendliche Dhamma-Vorträge. Sie haben heute mit der Beobachtung Ihres normalen, von selbst ablaufenden, natürlichen Atems begonnen. Des normalen Atems, wie er hereinkommt, wie er hinausgeht. Dies ist aber keine Atemübung. Sie sollen hier nicht Ihren Atem kontrollieren oder regulieren. Wenn der Atem tief ist, lassen Sie ihn tief sein. Und wenn der Atem flach ist, lassen Sie ihn flach sein. Wenn er durch das linke Nasenloch geht, dann sind Sie sich einfach nur bewusst, dass er durch das linke Nasenloch geht. Und wenn er durch das rechte Nasenloch geht, dann sind Sie sich einfach nur bewusst, dass er durch das rechte Nasenloch geht. Oder wenn er manchmal durch beide Nasenlöcher gleichzeitig geht, Sie sind sich nur dessen bewusst. Sie greifen nicht in den natürlichen Fluss Ihres Atems ein. Sie beobachten die Wirklichkeit, wie sie ist. Für einen neuen Schüler ist es natürlich manchmal schwierig, den normalen Atem zu spüren, der sehr fein und weich sein kann. Sie dürfen dann einige stärkere Atemzüge machen und danach kommen Sie zum normalen, sanften Ablauf des Atems zurück. Sie sollen die Fähigkeit entwickeln, auf Ihren normal verlaufenden Atem aufmerksam zu sein. Auf nichts als den bloßen, natürlichen, normalen Atem. Und wie es in jedem Kurs nun einmal so ist, die Mehrzahl von Ihnen hat diese oder jene Erscheinung der unangenehmen Empfindung. Ein Druck hier, ein Schmerz da. Unannehmlichkeiten verschiedener Art. Das ist ganz natürlich. Zum Teil, weil Sie diese Art zu leben nicht gewohnt sind, weder körperlich noch geistig. Das erweckt Widerstand von innen her. Doch zum größten Teil sind diese Unannehmlichkeiten ein Resultat dieser Technik. Sie treten anfangs auf und Sie müssen sie ertragen. Es ist in Ihrem eigenen Interesse. Verstehen Sie, woher diese Unannehmlichkeiten kommen und wie Sie ihnen begegnen können. Es gibt andere Meditationstechniken, in denen Sie angehalten sind, Ihre Atmung zu beobachten und parallel zur Achtsamkeit auf den Atemfluss im Stillen ein Wort, ein Namen oder ein Mantra zu rezitieren. Wenn Sie das tun, dann haben Sie keine dieser Unannehmlichkeiten. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung zahlloser Schüler, die verschiedene Formen von Meditationstechniken praktiziert haben. Und ebenso gibt es Meditationsformen, bei denen Sie angehalten sind, den Atem zu beobachten und sich gleichzeitig eine Gestalt oder eine Figur vorzustellen. Auch hier werden Sie diesen Schwierigkeiten nicht begegnen und Sie können Ihren Geist leicht konzentrieren. Trotz alledem sind Sie hier angehalten, nichts anderes als den Atem zu beobachten. Den Atem und nichts als den Atem. Keine Worte, keine Gedankenbilder, keine Mantras, keine Namen, keine Formen, keine Formeln, nichts als den bloßen Atem. Untertragen Sie diese Unannehmlichkeiten. Sie sind gut für Sie. Natürlich steckt da ein Sinn dahinter, ein Grund für all das. Doch bevor wir darauf kommen, lassen Sie uns über das Ziel dieser Meditationstechnik sprechen. Das letztendlich erreichende Ziel dieser Technik. Wäre das Ziel, das letztendlich zu erreichende Ziel, die Konzentration, die Sammlung des Geistes, dann wäre es ratsam, ein Wort, eine Gestalt, ein Mantra zu benutzen. Aber das Ziel dieser Technik ist nicht die Konzentration des Geistes allein. Konzentration des Geistes ist notwendig, aber es ist nur ein Hilfsmittel. Eine Hilfe, um das höchste Ziel zu erreichen. Und das höchste Ziel ist die Reinigung des Geistes, die Läuterung des Geistes. Sie müssen Ihren Geist von Komplexen, von Negativitäten, von krankhaften Verhaltensweisen befreien. Von den Dingen, die Sie elend und unglücklich machen. Von sogenannten Unreinheiten des Geistes. Immer wenn im Leben etwas Unerwünschtes passiert, dann entsteht Spannung in Ihrem Inneren. Sie verspannen und verknoten sich innerlich. Sie entwickeln Unreinheiten im Geist, Negativitäten, wie zum Beispiel Wut, Hass, Übelwollen, Feindseligkeit und so weiter. Immer wenn etwas Erwünschtes sich nicht erfüllt, Hindernisse kommen in Ihren Weg, dann verknoten und verspannen Sie sich wiederum, beginnen mit Negativität zu reagieren, was ganz natürlich zur Folge hat, dass Sie sich unglücklich fühlen. Tag ein, Tag aus stoßen Ihnen ständig Dinge zu, die Sie nicht wollen. Erwünschtes mag manchmal eintreffen, doch meistens trifft es nicht ein. Und man erzeugt Knoten um Knoten, bis man ein Bündel von Knoten ist. Die gesamte Geistesstruktur wird zu einem Bündel von Knoten und Verspannungen, was wiederum dazu führt, dass die gesamte Körperstruktur zu einem Bündel von Knoten wird. Zu gordischen Knoten, zu einem Bündel Elend. Und wenn Sie sich elend und unglücklich fühlen, dann behalten Sie das nicht für sich. Sie übertragen es auf andere. Sie werfen Ihr Elend auf andere. Sie verbreiten eine gespannte Atmosphäre um sich herum. Die Luft ist voller Spannung, überall da, wo Sie sind. An jeder, der in diesem Moment mit Ihnen in Kontakt kommt, den machen Sie mit unglücklich. Nun sagen Sie selbst, ist das die richtige Art zu leben? Sich selbst unglücklich zu machen, andere unglücklich zu machen, das ist doch gewiss keine gesunde Art zu leben. Keine Art und Weise, glücklich und harmonisch zu leben. Diese Meditationstechnik wird Sie die Kunst zu leben lehren. Die Kunst, inneren Frieden und Harmonie für andere zu schaffen. Es ist ein Lebensstil, eine Lebensweise, ein Verhaltenskodex, ein Weg, auf eine gesunde Art und Weise zu leben. Diese Methode wird verhindern, dass Sie neue Knoten und Verspannungen erzeugen und wird Sie in die Lage versetzen, den alten Vorrat an Verspannungen und Knoten, den Sie in der Vergangenheit angesammelt haben, auf der tiefsten Ebene Ihres Geistes aufzulösen. Doch dafür ist es außerordentlich wichtig, dass Sie nur den Atem beobachten, ausschließlich den Atem. Diese Technik ist eine Methode, die Wahrheit über sich selbst zu erforschen. Eine Methode der Wahrheitsfindung, der Selbsterkenntnis. Die Wahrheit über sich selbst, in sich selbst und durch sich selbst zu erforschen. Oder nennen Sie es Gotteserkenntnis, Gotteserfahrung, denn für uns ist Gott nichts anderes als Wahrheit, als Liebe, als Mitgefühl, als Reinheit. Und das ist es, was Sie mit dieser Methode erzielen werden, was Sie mit dieser Technik verwirklichen werden. Um die Wahrheit über uns selbst herauszufinden, hat die Natur uns mit einem wunderbaren Werkzeug ausgestattet. Und dieses Werkzeug ist unser Atem. Wir machen Gebrauch von diesem Mittel, um die Wahrheit in unserem Innersten zu erforschen. Die Wahrheit über die materielle Struktur, über diesen Körper, den man als Ich bezeichnet, als mich, als mein bezeichnet. Diesen Körper, mit dem man sich so stark identifiziert, an dem man so ungeheuren Gefallen findet und mit dem man so eng verhaftet ist. Diese Zugetanheit zu diesem Körper hat enorme Verspannung und Elend zur Folge. Diese Fixierung auf unseren Körper ist Quelle großen Elends. Und ebenso muss man die Wahrheit über diese Geistesstruktur erforschen, mit der man sich so identifiziert, die man als Ich bezeichnet, als mich, als mein, an der man so hängt, auf die man so fixiert ist. Und eben dadurch Verspannung, Elend und Unglücklichsein erzeugt. Was ist eigentlich dieser Körper? Was ist eigentlich dieser Geist? Und die Verbindung dieser beiden? Man muss es selbst an sich erforschen. Alle weisen Menschen und alle Heiligen der Vergangenheit haben gesagt, erkenne dich selbst. Und dies hier ist eine Methode, sich selbst zu erkennen. Und das nicht nur auf intellektueller Ebene. Lesen von Büchern oder Schriften, das hilft Ihnen gar nichts. Sondern durch Selbsterfahrung. Erfahren auf der Ebene der Wirklichkeit. Sie werden sehen, dass Ihr Atem ein wichtiges Instrument ist, um die Wahrheit über die geistige und die körperliche Struktur zu erfahren. Wenn Sie ein Wort oder Mantra hinzufügen, würde das Ihnen zweifellos helfen, Ihren Geist zu konzentrieren. Aber wie gesagt, die Konzentration des Geistes ist nicht unser letztendlich angestrebtes Ziel. Sie vergessen über das Wort oder das Mantra vollkommen die Atmung. Der Atem jedoch ist das Instrument zur Selbsterfahrung und zur Wahrheitsfindung. Und dieser Prozess der Wahrheitsfindung ist dadurch unterbrochen. Sie fügen eine Vorstellung, eine Form, eine Gestalt zu, der Geist wird konzentriert. Doch sie haben wiederum den Atem vergessen und der Vorgang der Wahrheitsfindung, der Prozess der Selbsterfahrung ist unterbrochen. Arbeiten Sie deshalb nur mit dem Atem und nichts als den Atem. Ein anderer Grund, ein allerdings weniger wichtiger Grund ist, dass wenn Sie ein Wort, ein Mantra, einen Namen benutzen, dann ist es meistens der Name eines Gottes, einer Göttin, der Name des Gründers dieses Kultes oder jener Religion und schon sind Sie in eine sektiererische Auslegung geraten, in eine Sekte verspiegelt. Genauso beim Gebrauch von Vorstellungen, von Formen oder Gedankenbildern, es sind meistens Bilder von Göttern oder Gründern dieser oder jener Religion und wieder sind sie in eine Sekte verwickelt. Die Krankheit, das Leiden ist nicht sektiererisch. Das Elend, die Misere, in der man aufgrund der Negativitäten des Geistes steckt, ist universell, allgemein, ist nicht sektiererisch. Es ist nicht begrenzt auf eine bestimmte Sekte oder Religionsgemeinschaft. Deshalb muss die Behandlung für das Leiden auch universell sein. Sie kann und darf nicht sektiererisch sein. Wenn Sie voller Ärger und deshalb aufgeregt und unglücklich sind, welchen Namen können Sie diesem Ärger geben? Welchen Namen können Sie diesem leidvollen Zustand geben? Können Sie sagen, das ist christlicher Ärger oder jüdischer Ärger oder Hindu-Ärger oder das ist christliche Aufregung, jüdische Gereiztheit? Es ist ein universelles Leiden und deshalb darf die Behandlung nicht sektiererisch sein. Sie muss Allgemeingültigkeit haben. Und wenn Sie mit nichts als dem Atem arbeiten, ohne Zusätze, dann wird die Behandlung universell. Doch wie gesagt, ist das ein weniger wichtiger Grund. Der eigentliche Grund ist, dass Sie Ihren natürlichen Atem zu einem Instrument machen, um die Wahrheit in sich selbst zu erforschen. Die Wahrheit über sich selbst, über die Materie, über den Geist, von der gröbsten Ebene bis zur feinsten Ebene. Und dann werden Sie den gesamten Bereich der sinnlichen Wahrnehmung überschreiten. Sie überschreiten den gesamten Bereich von Geist und Materie und erfahren etwas, was jenseits von Geist und Materie liegt. Was jenseits des gesamten Bereiches der sinnlichen Wahrnehmung liegt. Jenseits des gesamten Spektrums der Konditionierung. Die letztendliche Wahrheit. Und aus dieser Erfahrung der letztendlichen Wahrheit kommt man zurück als eine vollkommen veränderte Persönlichkeit. Man ist geläutert. Man ist rein. Der Geist ist völlig verwandelt. Die gesamte Persönlichkeitsstruktur ist verändert. Die Art zu leben ist verändert. Der ursprüngliche Geist, der nicht verunreinigte Geist, ist von Natur aus ständig voller unendlicher reiner Liebe, voller unendlichen Mitgefühls, voller Freude am Wohlergehen anderer und ständig voller unendlichem Gleichmut. Das sind die grundsätzlichen Eigenschaften des reinen, des makellosen Geistes. Wenn Sie mit einem solchen makellosen Geist leben, dann können Sie keinerlei Negativitäten mehr erzeugen. Dann können Sie weder sich selbst noch anderen Schaden zufügen. Und Sie werden ein glückliches, harmonisches und gesundes Leben führen. Diese Technik wird Ihnen helfen, das zu verwirklichen. Und dafür müssen Sie mit dem natürlichen Atem arbeiten. So wie er auf natürliche Weise hereinkommt, wie er hinausgeht. Dann werden Sie selbst sehen, dass Sie die Wahrheit bezüglich des Geistes und der Materie zu erforschen begonnen haben. Wenn Sie einmal darüber nachdenken, ist es doch Tatsache, dass das Wissen über unseren Körper minimal ist, äußerst gering. Was weiß man schon über seinen Körper? Man mag unendlich viel über den Körper auf intellektueller Ebene wissen, durch Bücher oder Vorträge, aber auf der erfahrungsmäßigen Ebene weiß man so wenig, fast gar nichts. Sie wissen aus Erfahrung nur etwas über Ihre äußeren Organe, wie Arme, Beine, Hände, die auf Wunsch und auf Befehl arbeiten. Doch gibt es so viele Organe im Inneren des Körpers, die sich nicht nach Ihren Wünschen und Befehlen richten, so wie Herz, Lunge, Leber und so weiter. Sie können sie nicht beschleunigen, wenn Sie wollen. Sie arbeiten auf natürlichem Wege und sind nicht abhängig von Ihren Befehlen und Wünschen. Ganz abgesehen von den großen inneren Organen, der gesamte Körper, die gesamte materielle Struktur besteht aus winzigen Zellen und die wiederum aus noch winzigen subatomaren Teilchen. Die eine oder andere chemische oder physikalische Reaktion findet in jedem Moment im Körper statt. Und die richten sich nicht nach ihren Wünschen und nicht nach ihrem Verlangen. Sie laufen von selbst ab, auf natürliche Weise. Doch was weiß man schon auf erfahrungsmäßiger Ebene darüber? Man weiß gar nichts. Diese Technik wird Ihnen helfen, tief ins Innere zu schauen und die Wahrheit über die Materie innerhalb des Körpers zu erforschen. Sie werden sich von der gröbsten Ebene zur feineren, noch feineren bis hin zur feinsten Ebene bewegen, bis Sie dann in der Lage sind, den Tanz eines jeden subatomaren Teilchens innerhalb Ihres Körpers wahrzunehmen. dann erkennen sie die Wahrheit der Materie auf der subtilsten, auf der feinsten Ebene. Doch das muss mit Hilfe des Atems getan werden. Es ist so, als ob jemand an einem Ufer des Flusses lebt und aus Erfahrung gewisse Dinge über dieses Ufer weiß. Einfach, weil er an diesem Ufer lebt. Jemand anderes hat diesen Fluss überquert und hat das andere Ufer erreicht. Kommt zurück vom anderen Ufer und gibt eine wundervolle Beschreibung vom anderen Ufer. Es ist so schön dort, so wundervoll. Und man hat das Gefühl, das muss ich auch sehen, das muss ich auch erleben. Doch wenn man nur auf dieser Seite des Ufers bleibt und nur mit gefalteten Händen jammert und fleht und betet und bittet, oh anderes Ufer, komm zu mir, ich möchte dich sehen, ich möchte dich erleben. Das andere Ufer wird nicht herkommen und kann auch gar nicht herkommen. Wenn man wirklich das andere Ufer erfahren und erleben will, dann muss man selbst den gesamten Strom überqueren. Und wenn man den ganzen Fluss überquert hat und das andere Ufer erreicht hat, dann kann man es erleben, dann kann man es erfahren und sich daran erfreuen. Um das eine Ufer mit dem anderen zu verbinden, braucht man eine Brücke, eine Verbindung. Etwas, das das Bekannte mit dem Unbekannten verbindet. Und das ist der Atem. Der Atem, der wie eine Brücke das Bekannte mit dem Unbekannten verbindet. Den bekannten Bereich des Körpers mit dem unbekannten Bereich des Körpers. Atmen ist eine Funktion des Körpers, die auf zwei verschiedenen Wegen ablaufen kann. Sie geht gewollt und sie geht auch ungewollt vor sich. Sie können, wenn Sie wollen, Ihren Atem beschleunigen, oder Sie können flach atmen oder langsam. Wenn Sie es wünschen, können Sie ihn sogar für sagen wir eine halbe Minute anhalten. Das heißt, die Atmung arbeitet nach Ihren Wünschen, Ihren Befehlen, Ihren Vorstellungen. Doch wenn Sie keinerlei Verlangen nach Steuerung des Atems haben, dann geht er von ganz alleine weiter. Die Atmung also verläuft auf zwei Arten. Willkürlich und unwillkürlich, gewollt und ungewollt. Sie sind sich der Organe bewusst, die nach Ihren Wünschen arbeiten, doch sie wissen nichts über ihre Organe, die unwillkürlich arbeiten. Der Atem wird das Verbindungsglied sein. Mit Hilfe des Atems werden sie tiefer und tiefer in Regionen vordringen, die unbekannt für sie sind. Die Technik führt sie schrittweise vom Bekannten zum Unbekannten, sodass für sie das Unbekannte Stück für Stück bekannt wird. Alle unbekannten Gebiete werden von ihnen Stück für Stück erforscht, sodass ihnen auf dem Gebiet der Materie nichts mehr unbekannt bleibt. Und ebenso wird ihnen hinsichtlich des Geistes nichts unbekannt bleiben. Die gesamte Technik ist ein Weg vom Bekannten zum Unbekannten, vom Groben zum Feinen. Jeden Schritt, den sie tun werden, ist ein Schritt in Richtung auf subtilere Realitäten. So wie heute. Da haben sie angefangen, ihren Atem zu beobachten. Und da sie ihren natürlichen, sanften Atem nicht fühlen konnten, haben sie mit gleich stärkerem Atem gearbeitet, mit bewussten Atemzügen. Und dann haben sie sich dem feineren Atem zugewandt, den natürlichen Atem, so wie er hereinkommt, so wie er hinausgeht. Und den ganzen Tag haben sie beobachtet, ob er durch dieses oder jenes Nasenloch oder beide Nasenlöcher ging. Heute Abend und den ganzen Tag morgen werden sie etwas noch Subtileres, noch Feineres wahrnehmen lernen. Um die Wahrheit über den gesamten Körper zu erfahren, müssen sie natürlich mit einem kleinen Gebiet beginnen. Soweit es diese Technik betrifft, ist es sehr wichtig, die Aufmerksamkeit auf diesen kleinen dreiecksförmigen Bereich zu halten. Den Bereich oberhalb der Oberlippe, den gesamten Bereich der Nasenlöcher, innerhalb der Nasenlöcher und über den Nasenlöchern. Innerhalb dieses Gebietes müssen Sie weiterhin die Wirklichkeit erforschen. Und wie gesagt, es gibt viele verschiedene Methoden und alle haben ihre Besonderheiten. Wir wollen andere Techniken hier nicht verurteilen. Doch Sie müssen die wichtigen Punkte dieser Technik, die Besonderheiten dieser Technik verstehen, sodass Sie richtig arbeiten können. Es gibt eine Meditationstechnik, in der die Schüler das Heben und Senken des Bauches beobachten sollen. Hier machen sie das nicht. In dieser Technik müssen sie das Gebiet der Aufmerksamkeit verkleinern und nicht mit einem größeren Gebiet arbeiten. Wenn sie das Gebiet verkleinern, dann wird der Geist progressive scharfsichtiger werden. Der ganze Vorgang ist doch, um eine tiefe chirurgische Operation ihres Geistes vorzunehmen und um die tiefsten Schichten des Geistes zu erreichen, muss der Geist sehr scharf, sehr empfindsam werden. Halten Sie deshalb Ihren Geist auf dieses kleine Gebiet gesammelt. Das Gebiet über der Oberlippe und den gesamten Bereich der Nasenlöcher. Nehmen Sie innerhalb dieses Gebietes den hereinkommenden Atem und den hinausgehenden Atem wahr. Heute Abend und morgen werden Sie versuchen, die Berührung des Atems zu fühlen. das Berühren der Atemluft an irgendeiner Stelle innerhalb des begrenzten Bereiches. Die Berührung des hereinkommenden Atems, die Berührung des hinausgehenden Atems, die Berührung irgendwo an den inneren Wänden der Nasenlöcher, die Berührung irgendwo an den äußeren Ringen der Nasenlöcher oder die Berührung irgendwo in dem Gebiet unterhalb der Nasenlöcher über der Oberlippe. Beobachten Sie das Gefühl der Berührung des Atems innerhalb dieses Bereiches. Der Kontakt, die Berührung war schon immer vorhanden, aber Ihr Geist war niemals fähig, es zu fühlen. Doch jetzt, da Sie einen ganzen Tag mit dem Atem gearbeitet haben, werden Sie in der Lage sein, diese subtilere Wirklichkeit wahrzunehmen. Die Berührung des natürlichen Ablaufs des Atems, so wie er hereinkommt, so wie er hinausgeht. Morgen Abend und auch übermorgen den ganzen Tag werden Sie eine noch feinere, noch subtilere Wahrheit wahrnehmen und erforschen. Auch wieder eine Wirklichkeit in diesem begrenzten Bereich, aber noch feiner, noch subtiler. Und auf diese Weise werden Sie jeden Tag weitere Fortschritte machen. Vom Groben zum Feinen, Feineren und Feinsten, bis Sie die allerfeinste Wirklichkeit hinsichtlich des Geistes erreicht haben. Im gleichen Moment, in dem Sie begonnen haben, den Atem zu beobachten, begannen Sie auch die Wirklichkeit hinsichtlich Ihres Geistes zu beobachten. Der Atem steht in Verbindung mit beidem, dem Körper und auch dem Geist. Obwohl es erscheint, dass der Atem eine reine körperliche Funktion ist, so ist er dennoch eng verbunden mit dem Geist. Wenn Sie Fortschritte auf dem Pfad der Wahrheitsfindung, der Selbsterkenntnis gemacht haben, werden Sie aus eigener Erfahrung sehen, dass immer wenn Sie eine Unreinheit im Geiste erzeugen, irgendeine Negativität wie Ärger, Hass, Übelwollen, Feindseligkeit, Leidenschaft, Furcht, Eifersucht, irgendetwas, was den reinen Geist befleckt, dann werden Sie sehen, dass Ihr Atem hart geworden ist, dass Ihr Atem schneller geworden ist. Wenn diese Unreinheit vorübergegangen ist, dann wird der Atem wieder normal, natürlich. Das bedeutet, dass der Atem mit dem Geist eng verbunden ist. Und nicht nur mit dem Geist, sondern mit den Unreinheiten des Geistes. Und wir sind hier, um herauszufinden, wie diese Komplexe, diese neurotischen Verhaltensweisen entstehen, wie sie sich multiplizieren und wie man sie eliminiert, sie auflöst, mit der Wurzel entfernt. Der Atem wird eine große Hilfe dabei sein. Ein hervorragendes Werkzeug, um die Wahrheit hinsichtlich Ihres Geistes zu erforschen. Sie haben schon begonnen damit, obwohl niemand Sie beauftragt hat, den Geist zu beobachten. Sie beobachteten Ihre Atmung. Aber während Sie Ihre Atmung beobachteten, wurde Ihnen gewisse Wahrheiten offenbar. Eine Wirklichkeit, die Sie durch eigene Anschauung erkannt haben, wie unstet dieser Geist ist, wie flüchtig Ihr Geist ist. Ständig wandert er davon, ständig rennt er hin und her, hierhin und dorthin. Er will einfach nicht mit dem Objekt arbeiten. Manchmal ist er sich dessen nicht einmal einen vollen Atemzug lang bewusst und ist davon. Nicht einmal einen vollen Atemzug aufmerksam und schon wieder davongewandert. Wie flüchtig und unstet dieser Geist doch ist. Diese Wirklichkeit ist ihnen gewahr geworden und das auf erfahrungsmäßiger Ebene, aus eigener Anschauung. Eine andere Wirklichkeit, die sie vielleicht bemerkt haben und wenn nicht bemerken werden. Wohin wandert der Geist? Zahllose Dinge gehen durch den Kopf. Man kann all das gar nicht behalten. Aber man kann alles in zwei bestimmte Abteilungen, in zwei große Gebiete einteilen. Der Geist hält sich immer nur in zwei Feldern auf. Das eine ist die Erinnerung an die Vergangenheit. Von Zeit zu Zeit hält sich der Geist in irgendeiner Erinnerung der Vergangenheit auf. Das und das ist passiert, das und das ist passiert und der hat mich beleidigt. Zu der Zeit wusste ich nicht, was ich machen sollte, aber nächstes Mal, wenn er das wieder macht, dann werde ich es ihm zurückgeben. Ich werde dies und jenes sagen und sie machen einen Sprung in die Zukunft. Ich werde so und so machen, ich werde das und das machen und sie beginnen in der Zukunft umherzuwandern. Aber dann, nach einiger Zeit, kommt wieder irgendeine Erinnerung an die Vergangenheit auf und sie beginnen wieder in der Vergangenheit umherzuwandern. Und plötzlich ein Sprung in die Zukunft und sie sind in der Zukunft beschäftigt. Sie haben schon bemerkt, sonst werden Sie es bemerken, dass der Geist die ganze Zeit sich entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit aufhält. Zukunft oder Vergangenheit. Der Geist will nicht in der Gegenwart bleiben. Er will nicht in der Gegenwart leben. Aber man muss in der Gegenwart leben. Wie können Sie in der Vergangenheit leben? Die Vergangenheit ist vergangen und vorbei, für immer. Der Moment des Vergangenen ist unwiederbringlich. Für alles Geld der Welt können Sie diesen Moment nicht zurückkaufen und diesen Moment noch einmal leben. Und ebenso ist es nicht möglich, in zukünftigen Momenten zu leben. Nur wenn die Zukunft Gegenwart wird, dann können Sie in ihr leben. Sie können nur in der Gegenwart leben. Und nun sehen Sie selbst, wie der Geist ein Gefangener seiner eigenen Gewohnheit geworden ist. Die ganze Zeit läuft er in der Vergangenheit oder in der Zukunft umher und will nicht in der Gegenwart leben. Das ist ein Grund, warum er ewig so aufgeregt und verstört ist. Der Geist weiß nicht zu leben. Und diese Technik lehrt die Kunst zu leben. Das Know-how, das gewusst wie zu leben. Sie haben begonnen, Ihrem Geist das richtig Leben beizubringen. Leben Sie in der Gegenwart. Die Wirklichkeit des gegenwärtigen Moments ist, ich atme ein. Die Wirklichkeit des gegenwärtigen Moments ist, ich atme aus. Leben Sie damit. Aber der Geist will nicht damit leben. Er wird für 1-2 Atemzüge dabei bleiben, doch dann wird er wieder in die Vergangenheit oder in die Zukunft davonlaufen und erregt und aufgeregt sein. Sie sind hier, um dieses Verhaltensmuster des Geistes mit viel Geduld zu verändern. Lernen Sie, in der Gegenwart zu leben. Leben Sie in der Gegenwart, so wie sie ist. Und eine andere Realität hinsichtlich Ihres Geistes könnte Ihnen klar geworden sein. Wenn nicht, dann werden Sie es mit einiger Aufmerksamkeit bemerken. Welcher Qualität, welcher Güte ist mein Geist? Ein bestimmter Gedanke ist entstanden. Ein Gedanke über die Vergangenheit, ein Gedanke über die Zukunft. Und bevor dieser Gedankengang vollständig ist, sogar bevor ein Satz vollendet ist, kommt etwas anderes in den Sinn. Und bevor das vollständig ist, etwas anderes, ohne irgendeinen Zusammenhang, ohne irgendeine Verbindung von Anfang zu Ende. Das ist schierer Wahnsinn. Jemand in einer solchen Geistesverfassung, den nennt man wahnsinnig. Jemand, der keine zusammenhängende Gedankengänge hat, wird wahnsinnig genannt, geisteskrank. Ein Beispiel. Ein Geisteskranker ist hungrig, er hat in den letzten 4 Tagen nichts gegessen. Man hat Mitleid mit ihm und gibt ihm einen Teller voll zu essen. Er ist sehr hungrig und glücklich setzt er sich hin, nimmt ein Stück des Essens. Doch bevor es seinen Mund erreicht, verändern sich seine Gedankenmuster. Er denkt plötzlich, er ist in einem Badezimmer und er ist hier, um ein Bad zu nehmen. Zieht seine Kleidung aus und denkt sich, dieses Stück Essen ist ein Stück Seife und fängt an, seinen Körper damit einzureiben. Dann verändern sich wiederum seine Gedankengänge, etwas anderes kommt in den Sinn. Oh, dieser Mensch dort, er ist mein Feind. Er ist gekommen, um mich zu töten. Und bevor er mich tötet, werde ich ihn besser umbringen. Doch wie? Oh, das sind meine Handgranaten. Ich werde sie nach ihm werfen. Und er wirft das ganze Essen fort und bleibt hungrig. Einen solchen Menschen würde man einen Wahnsinnigen nennen, einen Geisteskranken. Sie werden bemerkt haben, oder wenn nicht, werden Sie es bemerken, was für einen kranken Geist Sie mit sich herumtragen. Es passiert so oft, dass Sie keine vollständigen Gedankengänge haben. Gedanken ohne Anfang und Ende kommen auf. So viele verschiedene Dinge kommen in Ihren Kopf wahllos. Das ist krank. Manchmal ist ein vollständiger Gedankengang da. Ein Gedanke der Vergangenheit oder der Zukunft und ein Zusammenhang ist vorhanden. Das heißt, in weltlicher Sprache kann man sagen, der Geist ist nicht krank. Er ist gesund. Obwohl, wenn Sie tiefer mit dieser Technik gehen und Sie die Wahrheit des Gesetzes der Natur innerhalb Ihres Körpers erforschen, werden Sie sehen, dass sehr oft, obwohl ein vollständiger Gedankengang vorliegt, dieses trotzdem Wahnsinn ist. Aber lassen Sie uns die herkömmliche Meinung nehmen, wenn ein vollständiger Gedankengang vorhanden ist, ist es nicht verrückt. Gut. Was passiert aber? Ein Gedankengang, sagen wir eine Erinnerung an die Vergangenheit oder ein Wunsch oder Traum über die Zukunft oder eine Furcht vor der Zukunft und ein zusammenhängender Gedankengang ist vorhanden. Dann können Sie diese Gedanken wiederum in 2 Abteilungen, in 2 Felder einteilen. Entweder der Gedanke ist angenehm oder unangenehm. Ein Gedanke an die Zukunft mag angenehm oder unangenehm sein. Und die Gewohnheit des Geistes ist es geworden, dass immer wenn der Gedanke angenehm ist, dann reagiert er. Er reagiert mit "Ich mag es". Und dieses Mögen verwandelt sich sehr schnell in Verlangen, in Begierde, in Anklammern. Und immer wenn ein unangenehmer Gedanke entsteht, ein Teil des Geistes mag es nicht. Er reagiert mit Nichtmögen, mit Unwillen, was sich sehr schnell in Aversion, in Ablehnung, in Hass verwandelt. Ununterbrochen, die ganze Zeit, wälzt sich der Hass entweder in Verlangen, Anklammern oder Abneigung, Hass. Oder auch Ignoranz, Unwissenheit, wo man nicht einmal weiß, was man gerade denkt. Illusionen, Täuschung, Unwissenheit. Das ist die Natur des Geistes geworden, die Gewohnheit des Geistes geworden. Alle anderen Unreinheiten, alle anderen Negativitäten, neurotischen Verhaltensweisen, Komplexe, sie alle sind Produkt dieser drei. Unwissenheit, Begierde, Abneigung. In altindischer Sprache Raga, Dvesha, Moha. Und der Geist wälzt sich ständig in Unwissenheit, Begierde, Abneigung, Unwissenheit, Begierde, Abneigung. Wie kann ein solcher Geist Glück empfinden oder Frieden oder Harmonie? Er wird nichts als Elend, Elend und nochmals Elend erfahren. Man muss diese Gewohnheit des Geistes verändern. Und diese Technik hilft Ihnen dabei. Die Beobachtung des Atems hilft Ihnen, das gewohnte Verhaltensmuster des Geistes zu verändern. Sie müssen den unreinen Geist reinigen. Obwohl die Beobachtung des Atems dazu dient, den Geist zu sammeln und auf ein Objekt zu konzentrieren, ist die Konzentration nicht gut genug für uns, außer wenn sie gleichzeitig auch den Geist reinigt. Deshalb sagte ich, dass das Endziel dieser Technik nicht Konzentration des Geistes ist. Geist kann sehr wohl mit einem Objekt auf der Grundlage des Verlangens oder einem Objekt auf der Grundlage der Abneigung oder ein Objekt auf der Grundlage der Illusion, der Täuschung, der Halluzination, der Einbildung konzentriert werden. Das aber reinigt nicht den Geist, sondern verunreinigt ihn mehr und mehr. Schon der allererste Schritt zur Konzentration des Geistes muss ein Schritt sein, der die Reinigung des Geistes einschließt. Und das ist es, was passiert, wenn Sie den Atem beobachten, wie er ist, den natürlichen Atem. Wenn Sie Ihren natürlichen Atem beobachten, dann wird, während Sie versuchen, Ihren Geist zu sammeln, keine Illusionen, keine Täuschungen vorhanden sein. Sie sind bei der Wahrheit. Sie erfahren die Wirklichkeit, dass Sie einatmen, dass Sie ausatmen. Wie grob diese Wahrheit des Atems auch sein mag, aber es ist die Wahrheit, die Wirklichkeit. Und dann, im Moment, in dem Sie sich bewusst sind, dass Sie einatmen, haben Sie keine Begierde. Sie haben kein Verlangen nach dem nächsten Atemzug, denn wenn Sie einatmen, dann haben Sie kein Verlangen nach mehr. Ich will mehr Luft. Sie kommt von allein. Und wenn der Atem hinausgeht, dann entwickeln Sie keine Abneigung gegen den Atem. Sie sagen nicht, ich hasse Atem, Atem verschwinde. Er kommt herein, er geht hinaus, herein, hinaus. Und Sie sind nur aufmerksam auf ihn, nichts weiter, nur aufmerksam. Dann ist weder Illusion noch Täuschung, noch Verlangen, noch Anklammern, noch Aversion, noch Hass vorhanden. Aber Sie werden nur ein paar kurze Momente dieser Art haben. Die meiste Zeit des Tages wird Ihr Geist weiterhin sich in diesen Unreinheiten des Verlangens, der Abneigung, der Unwissenheit umherwälzen. Aber ganz gewiss auch werden Sie einige Momente am Tage haben, in denen der Geist nur den Atem beobachtet hat, der Geist sich völlig von aller Vergangenheit, von aller Zukunft, von allem Verlangen, aller Abneigung und aller Unwissenheit abgesondert hat, in der er nur mit der Wirklichkeit des Augenblicks war, mit dem Einatmen, mit dem Ausatmen. Dieser Moment ist ein wundervoller Moment. Der Geist ist rein. Und diese Reinheit des Geistes kommt mit den Unreinheiten in Kontakt, die Sie in so großer Zahl angesammelt haben, die tief im Innern auf der tiefsten Ebene des Geistes lagern, in der unbewussten Ebene des Geistes. Und der Kontakt dieser beiden, positiv und negativ, hat einen gewaltigen Effekt zur Folge. Einen enormen vulkanischen Ausbruch, eine gewaltige Reaktion. Die tief verwurzelten Unreinheiten kommen an die Oberfläche. Und wenn sie an die Oberfläche des Geistes kommen, dann manifestieren sie sich als diese oder jene unangenehme Empfindung im Körper. Hier ein Schmerz, da ein Schmerz. Und das ist der Hauptgrund, warum Sie in dieser Technik so viele Unannehmlichkeiten erfahren. Und die sind so gut für Sie. Denn Sie kommen an die Oberfläche, um zu vergehen. Diese Unannehmlichkeiten, die Sie heute haben, werden morgen etwas weniger sein und übermorgen noch weniger und noch weniger. Auf diese Weise, bis alle diese Unannehmlichkeiten vergangen sind. Und das, weil Sie die Unreinheiten, die Sie tief im Innern angesammelt haben, losgeworden sind. Ein Beispiel. Eine Hausfrau in Asien bereitet das Essen auf einem offenen Feuer mit glühenden Kohlen. Und wenn das Essen gekocht ist und das Feuer nicht mehr benötigt wird, dann wirft sie eine Handvoll kaltes Wasser auf die glühenden Kohlen. Wenn das kalte Wasser mit den heißen Kohlen in Kontakt kommt, dann gibt es eine große Reaktion. Tschung! Sie wirft eine weitere Handvoll Wasser auf die Kohlen. Und wieder die Reaktion. Tschung! Diese Reaktion, tschung, 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 wird erfolgen, bis die Temperatur der Feuerstelle gleich wird mit der Temperatur des Wassers. Dann gibt es keinen Tschung mehr. Sie können einen Eimer voll kaltes Wasser drüber gießen und es wird keine Reaktion geben. Die Temperatur ist gleich geworden. Sie werfen auf die gleiche brennende Feuerstelle ein paar mehr glühende Kohlen und es wird keine Reaktion geben, kein Tschung. Das Feuer nimmt es gerne an, bereitwillig. Ein Gesetz der Natur. Es kommt vor, dass ein Schüler kommt und argumentiert, ich habe all diese Unannehmlichkeiten, weil ich hier von morgens bis abends sitzen muss und wir nicht gewohnt sind, so zu sitzen. Und deshalb haben wir all diese Unannehmlichkeiten, diese unangenehmen Empfindungen, diese Schmerzen. Das ist wahr. Aber nur Teilwahrheit, nicht die ganze Wahrheit. Warum fangen diese Schmerzen schon nach 10 Minuten an? Wenn Sie aber in ein Kino gehen oder ins Theater oder irgendein Ort der Unterhaltung und Sie sitzen dort stundenlang herum, da haben Sie keine Schmerzen, keine unangenehmen Empfindungen. Sie haben nicht das Gefühl, weglaufen zu müssen. Da wird Ihnen auch nicht übel. Und da fühlen Sie sich auch nicht schläfrig. Hier aber, wenn Sie nichts von alledem haben, dann wenigstens diese Schläfrigkeit. Wenn Sie sich zur Meditation hinsetzen, dann fühlen Sie sich so schläfrig, so bleischwer, so lausig. Sie hören auf mit der Meditation, alle Schläfrigkeit ist vorbei. Sobald Sie sich wieder zur Meditation hinsetzen, kommt diese Schläfrigkeit wieder. Was ist das alles? Was verursacht das alles? Es ist dieses Feuer im Inneren, voller glühender Materie. Es ist Feuer der Begierde, der Aversion, der Ignoranz. Es lodert die ganze Zeit. Begierde, Abneigung, Unwissenheit. Und wenn Sie zu einem solchen Ort der sinnlichen Unterhaltung gehen, was ist dann die Eingabe, die Sie geben? Jeden Moment legen Sie neues, brennendes Material des Verlangens, der Abneigung, der Unwissenheit auf dieses Feuer. Und dieses innere Feuer freut sich, akzeptiert es jubelnd, ohne Reaktion. Aber jetzt, mit dem, was Sie begonnen haben, auch wenn es nur ein paar Momente sind, in denen der Geist rein ist, in denen er frei von Verlangen, frei von Abneigung und frei von Unwissenheit ist, mit diesem kalten Wasser der Anti-Aversion, des Anti-Verlangens, der Anti-Unwissenheit, wenn das in Kontakt mit dem brennenden Feuer kommt, gibt es einen großen Einschlag, ein großes Tschung. Eine gewaltige Reaktion. So wie die erfahrene Hausfrau so lange kaltes Wasser auf die Feuerstelle wirft, bis es kalt geworden ist, genau so muss ein Meditierender weitermachen mit der Arbeit. Weitermachen trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Unannehmlichkeiten, weitermachen, immer weiter. Und dann werden Sie sehen, dass alle Hitze vergangen ist, dass alle Unannehmlichkeiten vorbei sind. Dann können Sie friedlich leben, voller Harmonie. Aber Sie müssen es selbst tun. Kein anderer kann die Arbeit für Sie machen. Sie müssen Ihre eigene Schlacht schlagen. Sie müssen Ihre eigene Erlösung selbst erarbeiten. Niemand anderes kann das für Sie tun. Ein Tag ist schon vorbei. Und ebenso wird morgen vorbeigehen und dann der Tag danach. Ein Tag nach dem anderen, ein Tag nach dem anderen. Der 10. Tag wird auch vorbeigehen. Am Ende des Kurses sollte jeder von Ihnen voller Freude davongehen. So viel wie möglich befreit vom Elend, das Sie angesammelt haben, frei von den Unreinheiten, den geistigen Komplexen, die Sie angesammelt haben. Werfen Sie sie raus und gehen Sie mit einem Lächeln im Gesicht zurück nach Hause, im Besitz einer wundervollen Technik, die Ihnen in Ihrem gesamten Leben helfen wird. Aber das ist nur möglich, wenn Sie sehr hart arbeiten. Sie müssen mit großer Anteilnahme und Fleiß arbeiten, ernster. Und dafür einige Hinweise, einige Warnungen, die für die neuen Schüler sehr hilfreich sein werden. Ein Ratschlag. Arbeiten Sie während der Meditationszeiten immer in geschlossenen Räumen. Setzen Sie sich zum Meditieren nicht nach draußen. Wenn Sie später in der Meditationstechnik entwickelt sind, dann werden Sie natürlich in der Lage sein, überall zu meditieren, auch im Freien. Buddha selbst erreichte seine Erleuchtung unter einem Baum. Aber anfänglich, in diesem Stadium, ist es sehr ratsam, dass Sie in geschlossenen Räumen arbeiten. Denn wenn der Wind direkt an die Nasenlöcher oder dieses Gebiet kommt, dann können Sie nicht die Berührung Ihres Atems fühlen. Die Berührung des Windes wird für Sie vorherrschend sein. Auch wenn Sie mit geschlossenen Augen in Kontakt mit dem direkten Licht kommen, können Sie nicht die tiefsten Schichten Ihres Körpers und des Geistes erreichen. Sie werden immer an der Oberfläche bleiben. Vermeiden Sie deshalb direkten Kontakt mit Sonnenlicht, mit der Außenluft, mit dem Wind. Praktizieren Sie während der Meditationsstunde in geschlossenen Räumen. Während der Pausenzeiten können Sie sich natürlich draußen aufhalten, draußen sitzen. Bleiben Sie aber während der Meditationszeiten immer in den Räumlichkeiten. Und dann fassen Sie den Entschluss, dass Sie innerhalb des geschützten Territoriums des Zentrums bleiben, innerhalb der Grenzen des Zentrums. Das ist sehr wichtig. Denn diese Technik ist nichts anderes als eine chirurgische Operation Ihres eigenen Geistes. Wenn Sie sich an irgendeinem Teil Ihres Körpers operieren lassen, dann müssen Sie im Krankenhaus bleiben. Sie können da auch nicht draußen herumlaufen. Während der Operation müssen Sie im Operationssaal bleiben. Sie können nicht aus dem Operationssaal hinausgehen. Genauso in diesem Fall hier. Wenn eine Operation des Geistes stattfindet, dann ist es für Ihre eigene Sicherheit besser, innerhalb des umgrenzten Territoriums zu bleiben. Verlassen Sie es unter keinen Umständen. Und weil es eine tiefe Operation des Geistes ist, ist es auch eine sehr schwierige Aufgabe, eine nicht einfach durchzuführende Sache. Sie müssen größte Entschlossenheit zeigen. Wenn Sie eine Operation an irgendeinem Körperteil haben, dann machen Sie das nicht selbst. Ein Chirurg macht es. Und Sie sind unter Narkose. Sie wissen gar nicht, was vorgeht. Bei einer Geistesoperation aber machen Sie es selbst und ohne Narkose. Sie müssen die ganze Musik, die da kommt, alleine aushalten. Deshalb brauchen Sie große Entschlossenheit. Um Ihren eigenen Geist auf tiefster Ebene zu operieren, müssen Sie einen starken Geist haben. Sie müssen fest entschlossen sein und Zielsetzung beweisen. Setzen Sie sich das Ziel, dass Sie, während Sie hier sind, alle Regeln, die Disziplin, den Zeitplan einhalten, wie unangenehm es auch sein mag. Nicht, weil ein Ritus oder Ritual es ist, oder weil es eine bestimmte Schrift so vorschreibt, oder um eine Autorität zu beweisen, sondern weil die Erfahrung von Tausenden von Schülern bewiesen hat, dass diejenigen, die diese Regeln und die Disziplin einhalten, größere Fortschritte in der Zeit, in der sie hier waren, gemacht haben. Fassen Sie deshalb in Ihrem eigenen Interesse den festen Entschluss, dass Sie alles beachten und befolgen. Und besonders die Disziplin des vollkommenen Schweigens, des edlen Schweigens, der edlen Stille. Ein anderer starker Entschluss, den Sie fassen müssen. Dreimal am Tag werden Sie eine ganze Stunde lang in der Halle bleiben. Morgens von 8 bis 9, nachmittags von 2:30 bis 3:30, abends von 6 bis 7, dreimal am Tag. Jeweils eine Stunde lang werden Sie in dieser Halle sein, was immer auch passiert. Fassen Sie den Entschluss, dass Sie die Halle nicht verlassen. Sie werden eine Minute vor 8 in der Halle sein und Sie werden erst nach 9 die Halle wieder verlassen. Und so alle diese drei Sitzungen, dreimal für eine Stunde. Es steht Ihnen frei, in der Halle Ihre Position zu verändern. Aber dieser feste Entschluss wird Ihnen Geisteskraft geben und nach 4 Tagen oder so werden Sie in der Lage sein zu sitzen, ohne die Haltung zu verändern. Haben Sie keine Angst jetzt, Sie brauchen nicht zu sitzen, um die Position zu verändern. Sie können Ihre Haltung ändern. Fassen Sie aber den festen Entschluss, ich bleibe für eine ganze Stunde in der Halle. Und dann seien Sie vorsichtig. Es gibt gewisse Feinde, die versuchen werden, Sie von der Meditation abzuhalten. Es ist schließlich eine Operation des Geistes. Diese Feinde sind nichts anderes als Ihre eigenen Unreinheiten. Sie wollen nicht gehen. Sie sind als Gäste ins Haus gekommen und sind Besitzer des Hauses geworden. Und diese Technik wird Ihnen nicht erlauben zu bleiben. Sie müssen gehen. Deshalb geben Sie einen starken Impuls von innen. Hör auf mit der Meditation. Oft haben wir gesehen, dass nach dem ersten Tag, wenn Sie die Geistesoperation begonnen haben, dass dann am zweiten Tag, einem sehr wichtigen Tag, ein paar schwächliche Schüler daran denken, wegzulaufen. Und dieses Weglaufen wollen ist nichts anderes als ein Impuls, ein Aufschrei von innen. Diese Unreinheiten wollen nicht verschwinden. Und so sagen sie, hör auf mit der Meditation, geh raus, lass uns hier verschwinden. Und so auch am fünften Tag. Da werden sie einen noch tieferen Einschnitt in ihren Geist tun. Und so am 6. und manchmal auch am 7. Tag haben einige Schüler das Gefühl, weglaufen zu müssen. Aber niemand wird ihnen die Erlaubnis geben zu gehen. Sie bekommen keine Erlaubnis, so fragen sie erst gar nicht danach. Wenn jemand unter einer Operation im Krankenhaus ist, halb operiert, welcher Chirurg kann ihnen die Erlaubnis geben zu gehen? Der Patient sagt, diesmal gehe ich nach Hause, aber ich komme ein anderes Mal zur Operation. Kein Chirurg wird das erlauben. Und dies hier ist eine noch ernsthaftere Operation, eine Operation des Geistes. Es würde gefährlich und schädlich für sie sein, in der Mitte der Operation dieses Haus zu verlassen. Deshalb werden auch nur diejenigen angenommen, die sicher sind, dass sie für volle 10 Tage bleiben. Es ist eine schwere Aufgabe, eine sehr schwierige Aufgabe. Sie dürfen nicht mit ihrer Sicherheit spielen. Fassen Sie deshalb den starken Entschluss, das, was immer auch passiert, welcher Impuls auch von innen kommt, ich werde dem mutig ins Auge schauen. Aber ich werde den Kurs nicht verlassen. Das wird sehr hilfreich für Sie sein. Und dann ein weiterer Feind. Jetzt sind Sie da für 24 Stunden. Jetzt haben Sie herausgefunden, dass Sie hier kein Abendessen bekommen. Kein Abendessen. Morgen, wenn Sie zum Mittagessen gehen, erinnern Sie sich vielleicht Ihres Abendessens. Ich kriege hier abends nichts mehr und ich bin gewohnt, einen vollen Teller mittags, einen vollen Teller abends zu essen. Warum soll ich mein Abendessen nicht jetzt nehmen? Warum nicht 2 Teller voll? Und mein Lehrer sagt ständig, ich soll meine eigene Schlacht schlagen. Und um meine eigene Schlacht zu schlagen, muss ich natürlich stark genug sein. So, warum nicht 3 Teller voll? Gefährlich. Sie können nicht meditieren. Überhaupt nicht. Wenn Sie es gewohnt sind, einen vollen Teller bei einem Mal zu essen, dann wäre es besser, wenn Sie nur 3 Viertel nehmen würden. 1/3 Ihres Magens sollte immer leer bleiben. Nur dann können Sie richtig meditieren. Über Essen steht gar nicht zur Debatte. Sonst nämlich wird dieser Feind Sie überwältigen und Sie können nicht meditieren. Ein anderer Feind. Gestern haben wir gesagt, dass wenn Sie müde sind, Sie sich hinlegen und Ihren Körper entspannen können. Aber es gibt eine Begrenzung. Sie dürfen sich nur für 5 Minuten hinlegen, mehr nicht. Und es ist so angenehm, wenn man sich hinlegen kann. 5 Minuten? Aber wieso? Wenn ich liege, bin ich doch auch aufmerksam auf meinen Atem. Warum diese Begrenzung? Man sagt, dass die Leute schläfrig werden. Ich werde doch nicht schläfrig. Das sind doch nur Anfänger, nur Ignoranten, die einschlafen. Das kann mir nicht passieren, klug und weise wie ich bin. Jeder glaubt von sich selbst, er wäre ein solch großartiger, intelligenter Mensch. Ich schlafe doch nicht ein. Ich bleibe liegen. 10 Minuten. Siehst du, ich bin immer noch aufmerksam auf die Atmung. 15 Minuten. 20 Minuten. Eine halbe Stunde. Und sie beginnen zu schnarchen. Und wenn sie anfangen zu schnarchen, jemand anderes in der Nähe hört sie und denkt sich, na, da werde ich auch anfangen zu schnarchen. Ein anderer fängt an zu schnarchen. Das ganze Haus fängt an, vor sich hin zu schnarchen. Sie sind hier, um jeden Moment aufmerksam, bewusst und wachsam zu sein. Und jetzt sehen Sie mal, was passiert ist. Sie sind von einem Ihrer inneren Feinde überwältigt worden. Erlauben Sie dieser Schläfrigkeit nicht, Sie zu überwältigen. Immer wenn Sie sich so schläfrig fühlen, arbeiten Sie mit etwas stärkerer Atmung. Blasen Sie sie raus. Wenn das nicht hilft, spritzen Sie etwas kaltes Wasser ins Gesicht. Wenn das immer noch nicht hilft, dann stehen Sie auf und gehen draußen für 5 Minuten auf und ab mit der Aufmerksamkeit auf den Atem. Dann kommen Sie wieder in die Halle und machen weiter. Doch gehen Sie während der 3 einstündigen Gruppensitzungen nicht aus der Halle, sondern stehen Sie dann einfach nur auf, bleiben aber weiterhin aufmerksam auf den Atem. Danach setzen Sie sich wieder. Gehen Sie während der Gruppensitzung niemals aus der Halle. Bekämpfen Sie aber sonst den Feind via Schläfrigkeit. Erlauben Sie ihm nicht, die Oberhand zu behalten, sonst können Sie keinen Fortschritt auf dem Pfad machen. Noch ein Feind. Sie sind aufgefordert, edle Stille einzuhalten. Vollkommenes Schweigen ist sehr wichtig in dieser Technik. Sie müssen eine sehr tiefe Operation des Geistes vornehmen und mit großen Bewegungen des Geistes und mit all diesen Gedanken, Fantasien und Träumen können Sie nicht die tiefsten Schichten des Geistes erreichen. Sie müssen Ihren Geist beruhigen. Wenn Sie aber mit jemandem sprechen und Sie setzen sich nach dieser Konversation hin, um zu meditieren, dann werden Ihnen so viele Dinge hinsichtlich dieser Unterhaltung in den Sinn kommen. Und Sie haben schon tiefe Schichten des Geistes erschüttert, sodass viele andere Dinge, die keine Verbindung mit dem Gespräch haben, auch an die Oberfläche kommen. Und nach einem Tag Arbeit haben Sie wohl schon bemerkt, was für eine Quasselstrippe Ihr Geist ist. Er schwatzt und quasselt und babbelt den lieben langen Tag. Und so wird er anfangen, noch viel mehr zu schwatzen, denn sie haben ihrem geschwätzigen Geist dadurch neue Nahrung gegeben, weil sie mit einem anderen Schüler gesprochen haben. Also keine Unterhaltung. Sie schaden damit nicht nur sich selbst, sie schaden auch anderen. Denn wenn sie anfangen zu reden, dann können sie das nicht mit den Wänden oder mit der Luft, sondern sie brauchen jemand anderen, der natürlich auch ein Meditierender ist. Dann haben sie auch Nahrung für den Geist des anderen gegeben, der ebenfalls anfängt zu schwatzen und deshalb nicht richtig praktizieren kann. Sie haben jemand anderen geschadet. Und wenn zwei anfangen zu reden, dann werden andere, die ernsthaft arbeiten, gestört. Und wiederum haben sie den anderen geschadet. Schweigen, vollkommenes Schweigen, ist sehr wichtig. Keine Frage, wenn Sie irgendein Problem hinsichtlich der Technik haben, kommen Sie zu Ihrem Lehrer, Ihrem Assistenzlehrer. Und Sie können auch ein paar Worte mit dem Management reden. Aber zwischen Ihnen, zwischen den Schülern, vollkommenes Schweigen. Und Schweigen nicht nur auf der mündlichen Ebene, sondern auch auf körperlicher Ebene. Auch keinerlei Kommunikation auf der körperlichen Ebene. Keine Kommunikation mit den Augen, mit Blicken, mit Gesten, mit Briefchen schreiben und lesen. Halten Sie sich für sich selbst. Entwickeln Sie das Gefühl, dass Sie allein hier sind, auf sich selbst gestellt sind. Während diese ernste Operation im Gange ist, könnte sich jeder Kontakt mit anderen Schülern als gefährlich erweisen. Ein anderer Grund, dass wir so großen Wert auf vollkommenes Schweigen für die ersten 9 Tage legen, 9 Tage, am 10. Tag steht es Ihnen frei zu reden. Gestern haben Sie sich entschlossen, die 5 Regeln einzuhalten. Diese 5 Grundsätze sind untrennbar mit dieser Technik verbunden. Sie sind die Grundsteine dieser Technik. Durch den gedrängten Tagesablauf von morgens 4:30 bis abends 9:30 gibt es kaum Gelegenheit für Sie, eine dieser Regeln zu brechen. Aber wenn Sie anfangen zu reden, dann ist es gut möglich, dass Sie etwas in Ihrer Unterhaltung übertreiben oder Sie verheimlichen etwas und schon haben Sie mindestens eine Regel gebrochen. Und wenn Sie auch nur eine Regel brechen, dann weicht das Fundament auf. Sie können kein richtiges Samadhi erlangen. Und dann ist es ausgeschlossen, dass Sie richtiges Panya entwickeln. Der Fortschritt auf dem Pfad ist für Sie blockiert. Halten Sie deshalb die edle Stille für die ersten 9 Tage aufrecht. Dies wird Ihnen bei der Arbeit sehr helfen. Eine andere ernsthafte Warnung. Sie sind gestern aufgefordert worden, sich zu unterwerfen. Sie haben sich dieser Technik, dieser Methode unterworfen, um einen aufrichtigen Versuch zu machen. Sehen Sie deshalb zu, dass Sie während der verbleibenden 9 Tage, die Sie hier sind, keine andere Technik, keine andere Methode mit einbringen und vermischen. Lassen Sie, was immer Sie in der Vergangenheit praktiziert haben, beiseite, ohne es zu verurteilen. Auch das, was Sie über Meditation gelesen haben mögen, lassen Sie alles beiseite. Arbeiten Sie so, wie Ihnen es gesagt wurde. Fügen Sie nichts hinzu und lassen Sie auch nichts weg. Sonst begeben Sie sich in Gefahr. Sie gehen ein Risiko ein. Es gibt viele Arten von Meditationen, mit denen Sie eine angenehme Schicht auf der Oberfläche des Geistes erzeugen, einen glänzenden Lack auf der Oberfläche des Geistes legen. Und Sie fühlen sich wohl mit dieser Meditation. Aber dies hier ist eine völlig andere Art der Meditation. Von Anfang an, vom ersten Schritt, den Sie auf dem Pfad machen, beginnen Sie eine tief einschneidende Operation Ihres Geistes. Wenn eine solche chirurgische Operation des Geistes stattfindet, besteht ein Risiko. Wenn es nur eine Frage dieses oder jenes glänzenden Überzuges über die Oberfläche des Geistes wäre, dann würde es keinen großen Unterschied machen. Aber wenn Sie eine tiefe Operation des Geistes vornehmen und tief sitzende Komplexe von der tiefsten Ebene des Geistes an die Oberfläche geraten, dann entsteht ein Risiko, eine Gefahr, wenn Sie anderes mit einbringen. Vermeiden Sie dieses Risiko, vermeiden Sie diese Gefahr. Gewähren Sie dieser Technik einen aufrichtigen Versuch. Handeln Sie aufrichtig und gerecht ihr gegenüber, indem Sie genau so arbeiten, wie es Ihnen gesagt wird. Ein Beispiel: Jemand, der es gewohnt ist, ein schwarzes Pferd zu reiten, wird ein weißes Pferd angeboten. Er sagt: Ja, ich werde dein weißes Pferd versuchen, aber ich werde von meinem schwarzen Pferd nicht absteigen. Ein Bein auf meinem schwarzen Pferd, ein Bein auf deinem weißen Pferd. Und dann werde ich es versuchen. Gefährlich. Jemand, der es gewohnt ist, mit dem eigenen Boot zu reisen, wird ein anderes Boot angeboten. Das ist bequemer, das ist schneller, versuch es. Okay, ich werde es versuchen. Aber ein Bein bleibt in meinem Boot, ein Bein in deinem Boot. Noch gefährlicher. Es ist noch viel gefährlicher, während sie eine Technik praktizieren, die eine einschneidende Operation des Geistes vornimmt, eine andere Technik mit einzubringen und sie gleichzeitig zu praktizieren. Es gab Vorfälle, wo trotz aller ernsthafter Warnungen einige Schüler mit solchen Vermengungen arbeiteten und es kam vor, dass es sogar dem Lehrer schwerfiel, diejenigen dann aus den daraus folgenden Schwierigkeiten zu befreien. Vermeiden Sie deshalb jegliche Art des Risikos. Wenn ungewollt etwas beginnt, Sie sind es aus der Vergangenheit gewohnt, mit der Aufmerksamkeit auf den Atem ein Wort zu benutzen, dann ist es möglich, dass dieses mit der Aufmerksamkeit auf den Atem mit an die Oberfläche kommt. Halten Sie einfach ein damit, in dem Moment, in dem Sie es bemerken. Oh, keine Worte, keine Namen dieser Methode, nichts als den Atem. Nach einiger Zeit wird dieses Wort vielleicht wieder auftauchen und wieder lassen Sie es einfach beiseite. Wenn Sie dies so handhaben, dann riskieren Sie nichts. Aber wenn Sie absichtlich etwas hineinmischen und Sie gehen dann tiefer mit dieser Vermengung, dann kann sich das wirklich schädlich für Sie auswirken. Seien Sie deshalb vorsichtig während dieser Tage, die Sie hier sind. Halten Sie sich in Sicherheit. Gehen Sie kein Risiko ein. Arbeiten Sie so, wie es Ihnen gesagt wird. Gewähren Sie dieser Methode einen fairen Versuch. Und nach diesen 10 Tagen sind Sie wieder Ihr eigener Herr. Wenn Sie dann finden, dass diese Technik gut für Sie ist, dann akzeptieren Sie sie fürs Leben. Wenn nicht, dann lassen Sie es sein. Aber während Sie hier sind, um einen Versuch zu machen, eine Beurteilung, eine gerechte Beurteilung zu geben, müssen Sie genauestens nach den Anweisungen arbeiten. Machen Sie das Beste aus der Zeit, aus den 9 Tagen, die jetzt noch übrig sind. Ziehen Sie den besten Nutzen aus dieser Gelegenheit. Es ist so schwierig, 10 Tage aus seiner knapp bemessenen Zeit freizunehmen. Nutzen Sie die Möglichkeit, die Ihnen hier geboten wird. Nutzen Sie diese großartige Technik, das wunderbare Dhamma, zu Ihrem Wohl. Zu Ihrem Besten, für Ihre Selbstbefreiung. Befreiung von den Fesseln, von den Ketten aller Unreinheiten, aller Begierden, aller Aversionen, aller Unwissenheit. Und erlangen Sie wirklichen Frieden, wirkliche Harmonie, wirkliches Glücklichsein. Mögen Sie alle in wirklichem Frieden, in wirklicher Harmonie, in wirklicher Glückseligkeit leben. Ein Wort der Erklärung über diese Worte Bhavatu Sarva Mangalam, die Goenkaji am Ende spricht. Es gibt eine alte und gesunde Tradition in östlichen Ländern. Immer wenn jemand eine gute Handlung ausgeführt hat, körperlich, mündlich oder geistig, die hilfreich für andere war, dann sagt derjenige mit aller Freude, mögen durch meine Tat alle Lebewesen glücklich sein. Mögen alle Lebewesen glücklich sein. Und das ist Bhavatu Sarva Mangalam. Mögen alle Lebewesen glücklich sein. Und diejenigen, die dabei sind und zuhören, werden ebenfalls Freude am Wohlergehen anderer empfinden. Und sie sagen Sadhu, Sadhu. Gut gesagt, gut getan, gut gemacht. Auch wir wollen, dass alle Lebewesen glücklich sind. Wenn Sie das mit freudigem Herzen sagen können, dann tun Sie es. Wenn nicht, dann machen Sie keinen Ritus daraus. Machen Sie kein Ritual daraus.